Man hat, so schreibt Urzidil einmal, mir nachgesagt und aus etlichen meiner Schriften herausgelesen, dass ich das Verlorene in mir trage und sprechen könnte, wo ich bin, dort ist Böhmen. Wenn dem so wäre, so Urzidil weiter, dann wäre das ein guter Trost. Denn ich bin der Letzte, der die Unbesiegbarkeit materieller Tatbestände zugeben wollte.
In seiner Geburtsstadt gehörte Johannes Urzidil zum legendären Prager Kreis um Franz Kafka und Max Brod. In den USA wurde er als der letzte der großen Prager deutschen Autoren zu der Auskunftsperson über Kafka. Amerikanische Studenten lesen Franz Kafka, hieß der Bericht, der am 18. April 1967 in der aktuellen Kultursendung von Studio Klagenfurt ausgestrahlt wurde.
Seit Jahren schon werde ich mindestens einmal wöchentlich, brieflich oder telefonisch hier in New York über Franz Kafka befragt, über lebensgeschichtliche Einzelheiten, über sein Wesen, seinen Charakter und selbstverständlich auch über die Deutung seiner Schriften. Die Gründlichkeit der an mich gestellten Fragen ist oft genug auch für den Kenner Kafkas bestürzend. Jedes Lebensdetail scheint den Fragenden wichtig und zuweilen ergeben sich auch erheiternde Momente. So rief da unlängst eine mir unbekannte Studentin an, nannte ihren Namen und ihr College und begann: Darf ich Sie etwas über Kafka fragen? Gewiss, schießen Sie los. Ich schreibe nämlich eine Arbeit über ihn. Viel Glück, Sie sind die zweite in dieser Woche. Und wie lautet die Frage? Nur drei Worte. Was he nice? War er nett? Für einen Literaturforscher mag diese Frage etwas Verblüffendes haben. Ich fand aber, dass es eine durchaus weibliche und daher völlig gerechtfertigte Frage war und hielt nun der Fragerin ein 20 Minuten dauerndes telefonisches Privatkolleg über Kafkas persönliche Nettigkeit und Freundlichkeit, die allerdings bezwingend und mitunter fast ergreifend war.
Bei einer zufälligen Begegnung mit Kafka, so erinnerte sich Urzidil, sei ihm aufgefallen, dass dieser irgendwie aufgeregt aussehe. »Herr Kafka, ist etwas geschehen?«, fragte er ihn. Kafka schaute ihn an und erwiderte: »Das Leben, mein Lieber, das Leben.«
Da zu Lebzeiten Kafkas nur wenige seiner Prosaarbeiten und eigentlich nur die kürzeren erschienen waren, werde ich oft befragt, ob diejenigen, die seiner Person nahestanden, ihn auch schon zu seinen Lebzeiten für einen großen Autor hielten, dessen Werk einmal in aller Welt hervorragende Bedeutung oder jedenfalls Bekanntheit erlangen würde. Ich kann darauf antworten, dass kurz nach der Bestattung Kafkas im Juni 1924 bei der öffentlichen Gedenkfeier in Prag sowohl Kafkas bester Freund Max Brod als auch ich selbst in später im Druck erschienenen Ansprachen auf das kommende Weltinteresse an den Schöpfungen Kafkas hinwiesen. Wie kam nun Brod und wie kam ich selbst zu jener Voraussage, obwohl doch damals Kafkas Schriften nur einem kleinen und gewählten Kreis von Lesern und persönlichen Verehrern bekannt waren? Ich kam zu jener Erkenntnis eben nicht nur aufgrund meiner Lektüre, sondern vermöge des unauslöschlichen Eindrucks, den ich bei Gesprächen und Diskussionen von Kafkas Persönlichkeit empfangen hatte. Es war an ihm nichts Zufälliges und Beiläufiges, was er aufgriff und zu seiner Betrachtung oder seinem Urteil emporhob, wurde wichtig, auch wenn es anscheinend bloß eine Kleinigkeit gewesen wäre. Es trat in das entscheidende Licht einer Erkenntnis, die oft genug von einem fast dämonischen Humor genährt war. Ein solcher Autor, das empfand ich schon damals, würde zwar nur allmählich, aber mit Sicherheit allgemeine Anerkennung erlangen, ja zu einem über die Literatur hinausreichenden Begriff werden. Und in der Tat ist heutzutage der Ausdruck kafkisch, zu einer Art psychologischem Haushaltswort in den entlegensten Zusammenhängen geworden. In seinem Auftreten war Kafka stets völlig unbetont. Er erschien makellos gekleidet, war zu jedermann zuvorkommend und höflich, und Uneingeweihte hätten in ihm vielleicht den Doktor Juris und Beamten einer Versicherungsanstalt, aber schwerlich den Dichter erkannt. Sein Hauptzug war eine eingeborene Demut, ein vollendeter Respekt vor der Würde des Mitmenschen. Es war unmöglich, ihn auf der Straße zuerst zu grüßen, da er jedem immer mit dem Gruß zuvorkam. Hierin zeigt sich auch seine wachsame Aufmerksamkeit auf die gesamte Umwelt von Menschen und Dingen. Diese Aufmerksamkeit erzeugte in ihm aber auch all die Zweifel, die Skepsis und die ausweglos scheinende Schwermut, zugleich aber seine Satire, seine schöpferische Ironie, sein Lächeln, das dem Überschätzten und unrichtig Platzierten im Dasein galt, während seine Schwermut sich auf das Unterschätzte und Misskannte bezog. Da er, wie ich schon sagte, von echter Demut war, durfte er auch getrost über sich die Bemerkung machen: Jede Zeile, die ich schreibe, ist vollkommen. Hierin zeigt sich keine hochmütige, sondern eine hochgemute Haltung. Er war zu klug, um nicht zu wissen, wer er war. Als ich ihm einmal, ich redigierte damals eine kleine literarische Zeitschrift, die Erzählung eines neuen Autors zeigte, an der ich einigen Zweifel hegte, sagte er: So etwas würde ich niemals zustande bringen. Damit wollte er nur sagen, dass seine Art zu schreiben inkommensurabel war und dass er tatsächlich eine derartige Erzählung nie würde schreiben können, ob man sie nun als gut oder weniger gut betrachtete. Als sein erstes, inzwischen berühmt gewordenes Buch »Betrachtung« erschien, sagte er zu einem meiner Freunde: »Wie ist das nur? In der Buchhandlung André wurden 11 Exemplare abgesetzt. 10 davon habe ich selbst gekauft. Ich möchte wirklich wissen, wer das 11. hat.«
In den USA setzte das Interesse an den Werken